Ja, ich freue mich, heute da Gottes Wort uns weitergeben zu dürfen. Wir sind im Sommer angelangt. Das merkt man nicht nur bei den Temperaturen, sondern auch bei uns in der FEG haben wir keine Predigtserie mehr in dem Sinn, sondern im Sommer ist immer ein bisschen so, da darf jeder Prediger selber entscheiden. Sonst bin ich da ein bisschen vorgebend, gell? Aber im Sommer, da sage ich einfach, hey, was liegt dir am Herzen? Und ich in meiner persönlichen stillen Zeit habe kürzlich einen Psalm gelesen. Das ist schon verraten worden, welcher Psalm das ist. Und da habe ich dann gedacht, wow, da steckt echt viel drin. Aber dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich aber ein Problem, weil den Psalm, da denkt sich jeder, den kennt er schon. Und den kennen ja auch viele. Vielleicht kennst du den Psalm und du hast gar nichts mit Gott am Hut und du weißt genau, von welchem Psalm ich rede. Vielleicht hast du den in der Schule irgendwo gehört. Aber dieser Psalm ist Psalm 23. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt schauen wir nach, wann das letzte Mal über Psalm 23 gepredigt worden ist in der FEG. Was glaubt ihr? Irgendwer eine Vermutung? 97, ja, so weit ist es lang ist nicht her. Das ist noch gar nicht so lang her. 2019, vor 7 Jahren. Also in den letzten 15 Jahren einmal haben wir gedacht, ja, das kann ich schon machen. Da steckt so viel drin. Miguel, kannst du das einblenden? Danke dir. Ja, und das möchte ich jetzt machen. Ich möchte mit uns diesen Psalm anschauen. Und ich weiß nicht, welche Assoziation du hast mit diesem Psalm 23. Da geht es ja um Schafe. Wir werden es gleich jetzt gemeinsam lesen. Und das ist doch idyllisch, oder? Traumhaft, idyllisch, schön, wunderbar. Und die Frage, die ich mir heute gestellt habe, ist folgende. Warum Schafe? Warum Schafe? Warum werden wir in diesem Psalm mit Schafen verglichen? Also warum nicht, weiß ich nicht, Krokodile oder Kängurus oder Enten, alles schöne Tiere, Hunde, Katzen. Warum Schafe? Und wenn man über diese Frage nachdenkt, das ist die Grundlage von dem, was wir heute uns anschauen werden, da kommt man echt ins Staunen. Und ich habe jetzt eine Theorie, das ist jetzt nicht, steht nicht in der Bibel, meine Raffi-Theorie. Ich glaube, Gott hat Schafe extra dafür gemacht, um Psalm 23 schreiben zu können. Vielleicht stimmt es, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt am Ende schauen, ob ich recht habe oder nicht. Lesen wir gemeinsam diesen Psalm 23. Ein Psalm Davids. Okay, schauen wir mal, ob der kommt oder nicht. Sonst machen wir das anders. Heute will die Technik nicht, ja? So, jetzt probiere es nochmal. Na, das ist nicht die. Kannst du nochmal umschalten? Ja. Okay, es geht nicht. Macht nichts, wir switchen. Ha? Aha. Okay, da will mich jemand. Nein, das wird nichts. Machen wir es anders. Okay. Wir sind ja flexibel. Das Wichtige ist, wir haben Gottes Wort dabei. Wenn du der Bibel da hast, schlag gerne auf, Psalm 23. Dann lesen wir das gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zu stillen Wassern. Er erquicket meine Seele. Und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein ganzes Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Die Frage oder die Grundlage von diesem Psalm ist die Aussage, dass du ein Schaf bist. Das steckt gar nicht drin. Schau mal nach, steckt gar nicht drin, dass du ein Schaf bist. Aber das ist die grundlegende Aussage. Du bist ein Schaf. Und das ist die wichtigste Aussage, um überhaupt zu verstehen, was dieser Psalm uns sagen möchte. Und die wenigsten von uns sind jetzt Schafhirten, ich bin auch keiner, Aber wir haben ja glücklicherweise, können uns noch ein bisschen auch informieren, gell? Was macht ein Schaf eigentlich aus? Also abgesehen davon, wenn man das sieht, das geht auch nicht, okay doch, wenn man das sieht, da möchte man einfach hinlaufen und die mal knuddeln, oder? Also die sind einfach flauschig, die sind herzlich, gell? Aber um das geht es nicht. Sondern was macht ein Schaf grundlegend aus? Ein Schaf ist absolut hilflos. Ein Schaf ist absolut hilflos. Und zwar, wenn ein Schaf alleine gelassen wird, das heißt, es hat keine Herde, keinen Hirten, was passiert dann? Das Fell wächst und wächst und wächst und wächst und es wird so schwer, das Schaf wird sterben. Das Schaf stirbt am eigenen Fell, wenn es nicht geschoren wird. Einfach, wenn du nichts machst, wenn es glücklich, gutes Wasser hat, saftige Wiesen, alleine stirbt das Schaf. Manchmal wächst es vorne zu und es sieht nichts mehr. Hat keine Hände, um das. Es stirbt vom eigenen Fell. Wird zu schwer. Das Schaf kann sich nicht verteidigen. Wenn ein Schaf allein ist irgendwo, oder es kommt ein Raubtier, ein Löwe oder ein Wolf oder was auch immer, es hat null Verteidigungsstrategie. Also es hat keine scharfen Zähne, es hat keinen guten rechten Haken, es hat keinen Schwanz hinten, mit dem es irgendwie eine Keule hat oder so, es hat nicht wie ein Chamäleon, dass es irgendwie verkleidet oder wie ein Stinktier, dass es irgendwie solche Theorien hat. Es hat absolut nichts. Es ist komplett hilflos. Ein Schaf ist nicht intelligent. Man muss es einfach so klar sagen. Ein Schaf ist dumm. Ein Schaf kann alleine, vielleicht findet es Wasser, aber dann läuft es irgendwo hin und es verheddert sich und es checkt nicht, dass dort vielleicht kein guter Weg ist zum Wasser. Und vielleicht fällt es um. Und das ist das Spannendste, das habe ich vorher nicht gewusst. Aber wisst ihr, was passiert, wenn ein Schaf umfällt? Es schaut so herzig aus, oder? Wenn ein Schaf umfällt, stirbt es. Ein Schaf, wenn es umfällt, es kann sein, es legt sich hin, es keult gerade wieder, gell? Also legt sich ein bisschen auf die Seiten, auf einmal sind die Haxen da oben. Es stirbt, es kommt nicht mehr alleine hoch. Eine der Hauptaufgaben eines Hirten ist, dass er täglich schaut, ob ein Schaf umgefallen ist. So hilflos ist das Ding, dass es nicht einmal allein Angst haben muss vor sich selber, dass es umfliegt. Und so ein Hirte, eines der Hauptaufgaben ist es zu schauen, wo sind Schafe, die umgefallen sind, um die wieder aufzustellen. Also wenn du einmal ein Schaf findest, irgendwo auf der Weide, gell, dann bitte, und das liegt so, dann bitte umdrehen, ja, mal bitte wenden, das stirbt. Es gibt, ich weiß nicht, ob es ein hilfloseres Tier gibt, das so absolut abhängig ist von jemandem, der dafür sorgt. Du bist ein Schaf. Nicht meine Worte. Du bist ein Schaf. Das ist die Grundlage. Und vielleicht hast du mit Gott und Glaube und so weiter gar nichts zu tun. Aber ich frage dich, glaubst du das? Glaubst du das, dass du eigentlich in diesem Leben ein Schaf bist? Dass du eigentlich alleine hilflos bist? Boah, das also in mir sträubt sich da was. Gell? Denk mal, oh geh, also ich kann das schon, gell? Also. Ich komme schon zurecht mit Leben, gell? Und ich kann ja was, gell? Und überhaupt, also so schaue ich nicht aus. Gell? Du bist ein Schaf. Aber da endet diese Geschichte nicht. Das ist eine Beschreibung von unserem Leben, sondern die Geschichte fängt eigentlich erst an. Da heißt nämlich, der Herr ist mein Hirte. Zuerst einmal die Aussage, du bist ein Schaf, aber dann die zweite Aussage, hey, dieser Gott, der ist nicht irgendwo weit weg, sondern er möchte ein Gott sein, der dieser Hirte ist, der auf dich schaut, der sich um dich kümmert, um dich sorgt, der schaut, ob du umgefallen bist, der da ist. Gott ist in seinem Wesen, in seinem Charakter ein Hirte. Ja, und das findest du nicht nur im Psalm 23, das findest du in wirklich Dutzenden von Bibelstellen. Das erste Bild oder eines der ersten Bilder überhaupt, was wir von Jesus haben, ist, dass er der gute Hirte ist, dass er ein Schaf hat, und 200 Jahre nach Christus. Du findest es überall und du findest es auch in ganz vielen Psalmen und Gedichten und Bibelstellen. Ich habe nur 3, 4 mitgenommen. Du hast, hilf deinem Volk, o Herr, also redet von Gott, und segne dein Eigentum, weide und trage es wie ein Hirte seine Herde für immer und ewig. Du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe. Gott wird seine Herde weihen wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Weide dein Volk mit deinem Stab wie in uralten Zeiten. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe. Gott möchte ein Hirte sein. Und Jesus ist dieser Hirte. Er möchte diese Person sein, die dieser Hirte ist. Es kommen, wir haben es vorher gelesen, Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Das findet sich überall in der ganzen Bibel, dieses Bild. Und das ist eines der grundlegendsten Bilder, was es heißt, eine Beziehung mit Gott zu haben, Gott zu kennen. Du bist der Schaf und Gott möchte Hirte sein. Aber hast du gesehen, was da steht? Da steht nicht, Gott ist der Hirte aller Menschen, sondern steht, Gott, der Herr, ist mein Hirte. Gott ist mein Hirte. Das, was der Herr und das Schaf zusammenbringt, das bin ich. David sagt da, er ist mein Hirte. Er ist nicht einfach irgendwo der Hirte von allen Menschen und dem und dem und dem, sondern meiner. Und die Frage, die du und ich und wir uns stellen dürfen, da ist, ob Gott dein Hirte ist. Die Bibel ist klar, du bist ein Schaf, aber du bist nicht automatisch in der Herde Jesu. Du wirst nicht reingeboren in diese Herde. Du bist nicht automatisch drin, sondern die Frage ist, möchtest du, dass dieser Hirte dein Hirte wird? Gott ist ein Hirte und er möchte dein Hirte sein. Der Spurgeon hat es so gesagt. Zunächst einmal gibt es einige Voraussetzungen, bevor ein Mensch dies sagen kann. Wovon redet er? Er redet davon zu sagen, Gott ist mein Hirte. Es ist unbedingt notwendig, dass er erkennt, von Natur aus einem Schaf zu gleichen. Denn er kann nicht wissen, dass Gott sein Hirte ist, solange er nicht an sich selbst erkennt, dass er die Natur eines Schafes hat. Eh klar, wir reden jetzt in bildlicher Sprache, schon klar, gell? Aber wenn du nicht von dir selbst glaubst, dass du wirklich ein Schaf bist, wenn du glaubst, du schaffst dieses Leben selber, dann wirst du zu Gott niemals sagen, hey Gott, ich möchte dich kennenlernen. Dann brauchst du ihn nicht. Erst wenn du zu diesem Punkt kommst, wo du realisierst, eigentlich in die Dinge, um die es wirklich ankommt, bin ich eigentlich planlos. Bin ich ausgeliefert dieser Welt. Ich brauche irgendjemand, der größer, stärker, mächtiger ist. Jemand, der um mich sorgt. Ich brauche einen Hirten. Erst wenn du das wirklich glaubst, dass du ein Schaf bist, dann kannst du diese Aussage machen, hey, Gott ist mein Hirte. Jemand anders hat es dann so gesagt, wenn du nicht die Demut hast, dich selbst so zu sehen, dann verstehst du das Wesen der Sünde nicht und weißt nicht, was die Sünde bewirkt. Die Sünde nimmt ein Schaf und lässt es glauben, es sei ein Wolf. Die Sünde nimmt ein Schaf, das allein nicht überleben kann und lässt es glauben, es sei ein Raubtier, das an der Spitze der Welt steht und keinem Hirten braucht. Ich brauche Gott nicht. Ich schaffe es aus eigener Kraft. Das ist das Evangelium in Schafsprache. Du brauchst Gott. Und solange du nicht dich selbst eingestehst, dass du ein Schaf bist, dass deine Schafologie, nicht nur Theologie, sondern eine Schafologie richtig ist, erst dann wirst du Gott kennen. Erst dann wirst du sagen, hey Gott, ich möchte, dass du mein Hirte bist. Und dann die Aussage, die dann kommt, ist ja absolut gewaltig. Im nächsten Satz steht, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Dieser Hirte, es gibt einen Autor, werde ich später noch kurz erzählen, Philipp Keller, der war Schafhirte und Christ. Und der hat so einfach Schafe beobachtet und hat dann Psalm 23 angeschaut. Und er hat gesagt, hey, er hat als Schafhirte damals mehrere hunderte Schafe gehabt und hat einen Nachbarn gehabt, der auch Schafhirte war. Und dieser Nachbar hat sich einfach nicht um seine Schafe gekümmert. Die waren komplett verwahrlost, die waren dünn, dürr, die waren dreckig, die haben Schwierigkeiten gehabt. Und er hat gesagt, alles von diesen Schafen ist von ihrem Hirten abgegangen. Alles vom Wohlergehen der Schafe hängt davon ab, wer ist dein Hirte? Wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Und dieser Gott, der da beschrieben wird im Psalm 23, ist ein Gott, wo ich dann sagen kann, mir wird nichts mangeln. Es wird mir nichts fehlen. Und jetzt kommen vielleicht schon Gedanken, wo du dir denkst, warte mal, wie passt das zusammen? Also, ich habe unerfüllte Wünsche. Ich habe Sachen, von denen ich denke, das hätte ich echt gern. Also wenn ich das hätte, das war schon echt cool, das war echt praktisch. Dann wäre mein Leben besser. Es ist schon gut, aber also dann wäre es besser. Das brauche ich. Psalm 23 sagt, wenn Gott dir es nicht gegeben hat, dann brauchst du es nicht. Wenn Gott dir das nicht gegeben hat, dann brauchst du es nicht. Weil, warum? Weil Gott gibt dir alles, was du brauchst. Es steht da. Es wird dir nichts mangeln. Das heißt nicht, dass es nicht Sachen gibt, wo ich sage, ich wünsche mir die und ich hätte die gerne. Aber Psalm 23 sagt, weißt du, eines Tages, wenn du einmal vor Gott stehen wirst, dann wirst du sagen, Gott, du hast recht gehabt. Eigentlich, das habe ich nicht gebraucht. Ich habe es mir gewünscht damals, ja, stimmt. Aber ich habe es nicht gebraucht. Mein Sohn wünscht sich momentan jedes Mal, wenn wir Strandbad gehen, ein Eis. Wir haben angefangen, ihm, dass er Eis essen darf und im Strandbad, also beim Schwimmen. Und das assoziiert er jetzt mit Eis und jedes Mal, wenn wir hingehen, Eis. Gell? Und er denkt, er braucht es. Und das ist natürlich großes Trara. Und manchmal sage ich ja, manchmal nein und so weiter. Aber ich als Vater weiß, was er braucht. Und ich weiß, er braucht es nicht. Ist gut manchmal, ja, aber er braucht es nicht. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was du brauchst. Du musst nicht am Rand von einer Weide stehen, am Zaun und umschauen auf den anderen Grundstück und dir denken, boah, war ich nur da drüben. Hätte nur das Gras da drüben, das war echt schön, gell? Weil der hat das. Also dem scheint es ja gut zu gehen. Merkst du, wie tief das in uns drinsteckt, zu vergleichen, zu denken, boah, also was der hat, was sie hat, gell? Das hätte ich schon gern. Das steckt so, so tief in uns drin. Aber Psalm 23 sagt uns, hey, Gott schaut auf dich wie ein Hirte, der es gut mit dir meint. Und du kannst sagen, dir wird nichts mangeln. Und dann geht es weiter, sagt er, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Gott ist ein Gott, der dich hernimmt und wie ein Hirte dich immer wieder zu grünen Auen, also grünen Wiesen bringt, wo Wasser ist. Wortwörtlich im Hebräischen hast du nicht weidet, sondern er schaut, dass ich mich niederlegen kann auf grünen Auen. Und das ist auch Philipp Keller, von dem ich vorher erzählt habe, der Schafhirte, der hat dann nochmal gesagt, wisst ihr, es gibt vier Sachen, bei diesen vier Sachen, wenn die eintreffen, legt sich ein Schaf nicht nieder. Macht's nicht. Das erste ist, wenn es Angst hat. Wenn ein Schaf Angst hat, irgendwo ist ein Feind, legt sich's nicht nieder. Das zweite ist, wenn gerade irgendwie ein Streit ist, die Schafe kämpfen ja gegeneinander, wer da in der Hierarchie oben ist und so weiter. Wenn da gerade irgendwie Spannungen sind, legt sich ein Schaf nicht nieder. Das dritte ist, wenn irgendwie Mücken oder irgendwie Tiere oder Ungeziefer sind, legt sich ein Schaf nicht nieder. Und das vierte ist, wenn ein Schaf hungrig ist oder durstig, legt sich es nicht nieder. Aber hier ist ein Gott und er sagt, er schaut, dass ich mich niederlegen kann auf grünen Auen. In anderen Worten, er sorgt sich um all diese Dinge. Und das Spannende ist, als dieser Philipp Keller das beobachtet, sagt er dann, wisst ihr, was interessant ist? Wenn ich als Hirte dann hingehe zu diesen Schafen, erstens, sie haben keine Angst. Auf einmal haben sie keine Angst mehr vor irgendwelchen Raubtieren oder was. Das zweite ist, ich als Hirte, ich kümmere mich darum, dass diese Mücken und so weiter, dass das nicht da ist. Ich schaue, dass sie hingeführt werden. Sie müssen sich nicht um das sorgen. Das dritte ist, sobald ich da bin, vorher haben sie gegeneinander gekämpft und geschaut, wer ist stärker, wer ist schöner, wer ist besser. Gell? Und dann komme ich her und auf einmal ist es weg. Sie schauen zu mir, zum Hirten. Und das vierte ist das, was da steht. Ich als Hirte führe sie zu Fischen Wasser. Sie sind nicht hungrig. Gott möchte so ein Gott sein in deinem Leben. Gott möchte so ein Gott sein, der so wie ein Hirte auf dich schaut. Das fällt uns aber echt schwer. Also in der Theorie hört sich alles jetzt schön und gut und hört sich gut an, oder? Aber in der Realität, was vielleicht musst du es auch manchmal. Ja, Hirte, ich weiß, du wirst mich zu schauen, dass ich nicht hungrig bin, aber einen kleinen Snack nehme ich halt doch mit, gell? Nur als kleine Sicherheit, falls du halt doch vergisst, auf mich zu schauen. Ich muss ja halt doch einfach, also ich vertraue dir, aber nur als kleine Sicherheit, gell? Was denn, kennst du das? Dass du dir manchmal denkst, ich möchte Gott vertrauen, aber eigentlich habe ich da ganz viele andere Dinge in meinem Leben. Die vertraue ich, die habe ich in Kontrolle. Gell? So ein Schaf zu sein, bedeutet komplett loszulassen und einfach zu sagen, hey, ich vertraue diesem Hirten. Ich schaue auf ihn. Nichts anderes. Und so, was ist diese Nahrung, zu der er uns da führt? Ohne da jetzt groß drauf einzugehen, er wird es später selber noch machen, das ist er selbst. Das ist sein Wort. Du brauchst Nahrung aus Gottes Wort. Das sind diese grünen Auen, das sind diese stillen Wasser. Du musst von Gott hören, du musst Gemeinschaft mit ihm haben. Und vielleicht hast du das schon tausendmal gehört, aber es stimmt trotzdem. Und du musst es wieder hören. Du brauchst das als Schaf. Und Gott möchte dir die geben. Er führt dich dahin. Er ist ja derjenige, der dich dahin bringt. Gell? Du musst das nicht selber suchen, sondern er sagt dir genau, wo sie ist. Wie geht es dir damit? Gehst du immer wieder zu diesem Wasser, zu diesen schönen Wiesen, Auen? Lässt du dich hinführen von Gott zu dem? Gott möchte es mit dir machen. Aber er möchte noch mehr. Er sagt, er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wortwörtlich, er erneuert meine Seele, er erneuert mein Innerstes. Etwas, was nur Gott machen kann, er macht etwas komplett Neues in dir. Vorher hat er geschaut um deine körperlichen, körperlich, dass es dir gut geht, dass du Wasser hast, dass du zu essen hast. Und jetzt geht es um deine Seele. Das Komplettpaket. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott führt dich und möchte dich führen auf der rechten Straße. Er führt dich auf einen Weg, der gut ist für dich. Er möchte dich führen. Gott möchte das mit deinem Leben machen. Gott ist nicht ein Gott, der irgendwo weit weg ist, der dich im Unklaren lässt, was er möchte mit dir und mit deinem Leben, sondern er sagt doch, hey, ich möchte ein Hirte sein, der dich führt, der vorangeht. Bist du bereit, ihm zu folgen? Vielleicht gibt es links und rechts ganz schöne Sachen, ganz schöne Dinge, wo du denkst, ach, das war schon nicht so schlecht. Gell? Aber bist du bereit, dann zu sagen, nein, Hirte, ich folge dir. Bist du bereit, das zu tun? Er führt dich um seines Namens willen, weil er so gut ist, weil das seinem Charakter entspricht, weil er das ist. Und das ist spannend, wir brauchen diese Führung. Die Schafe, der Philipp Keller, von dem ich schon erzählt habe, der hat das einmal beschrieben und gesagt, wisst ihr, was passiert, wenn ein Schaf einfach auf der Weide bleibt? Angenommen, es ist eingezäunt, es ist saftig, es ist grün, es ist Wasser da, es fällt nicht um. Und sonst machst du nichts. Weißt du, was passiert? Die Schafe zerstören die eigene Weide. Sie essen sich die eigene Weide weg, sodass nichts mehr wachsen kann. Es wird zur Wüste und sie sterben. Ein Schaf braucht es, dass es immer wieder woanders hingeführt wird. Es denkt, boah, da ist alles super und da esse ich und esse und esse ich. Es bringt die eigene Weide um. Dann entstehen Wüsten von Überverschaffung. Spannend, wir brauchen das, dass Gott uns immer wieder neu hinführt zu seinen Plätzen, wo er weiß, von dem, was wir brauchen. Gestern waren wir als Hauskreis raften, so als Abschluss waren wir in der Soccer unten raften. Und wir sind dann hingefahren und dort dann mit einem Kleinbus sind wir dann zu der Stelle gefahren, wo wir dann reingehen zum Raften. Und wo wir da hingefahren sind, habe ich dann zu den anderen gesagt, also ich habe mir gedacht, ja, das freut mich jetzt schon, gell, jetzt gehen wir gleich raften, aber es ist schon teuer. Ich habe gedacht, weißt du was, jetzt schauen wir heute, wie das wird und dann nächstes Mal nehmen wir selber ein Boot mit und dann gehen wir allein raften, habe ich dann zu den anderen gesagt. Und dann sind wir raften gegangen. Ja. Und wisst ihr, was spannend war? Der Guide, die Frau, die uns da erklärt hat, wie das funktioniert, gell, die hat gesagt, hey, wenn ich euch ein Kommando gebe, vorwärts oder rückwärts oder links vorwärts, rechts rückwärts, wie immer, dann müsst ihr das machen, egal was du denkst. Ich werde manchmal sagen, da wird vor uns ein Fels sein und ich werde sagen, vorwärts. Und du wirst dir denken, rückwärts, aber ich sage vorwärts und du musst vorwärts, weil sonst kommen wir da in diesen Strudel rein und so weiter. Und als wir dann so durchgefahren sind, was sind eineinhalb, zwei Stunden, hast du genau gemerkt, die kennt jeden Stein. Jeden Fels, die hat jede Strömung schon gewusst. Die hat gewusst, da machen wir jetzt einen 360, dort fahren wir da so durch, da müssen wir rückwärts. Die hat alles gekannt. Ohne Geld werden wir da niemals runterkommen. Also nicht zumindest ja, normal. Gott ist wie dieser Rafting Guide. Das sagt der Psalm da. Auch wenn du denkst, du weißt es besser. Vertrau diesem Hirten. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Es ist vermutlich der bekannteste Vers von diesem Psalm, ein Vers, der vielen von uns auch schon Trost gespendet hat. Wenn ich durchs dunkle Tal gehe, Gott ist da. Was für ein gewaltiges Bild. Wenn ich durchs dunkle Tal gehe, Gott ist da. Vor zwei Wochen haben wir im Hebräerbrief darüber geredet, wenn schwierige Zeiten sind, herausfordernde Zeiten sind, hat der Hebräerbrief folgende Antwort gehabt, Hebräer 12. Freu dich, Gott ist dein Vater und er zieht dich. Gott arbeitet an dir. Das war die Antwort von Hebräer 12. Und ich habe damals gesagt, vielleicht erinnerst du dich, wenn du da warst, das ist eine Antwort auf diese Frage. Das ist jetzt eine zweite Antwort. Die zweite Antwort ist da, wenn du durch das Tal der Todesschatten gehst, durch eine Zeit, die echt herausfordernd, echt schwer ist, egal ob das jetzt körperliche Gesundheit, ob das familiär ist, ob das was auch immer das ist, was dieses Tal ist bei dir, dein Hirte ist da. Das Schaf kriegt keine Antwort. Warum hast du mich durch dieses Tal geführt, Hirte? Die Antwort ist da, der Hirte ist da, denn du bist bei mir. Ich fürchte kein Unglück. Gott ist da. Und das Spannende, ich habe damals, wo ich den Psalm, einer der ersten Bibelverse, die ich auswendig gelernt habe, habe ich damals gelernt, wenn ich auch wandere durchs finstere Tal. Stimmt auch, ja. Aber wortwörtlich steht da das Tal der Todesschatten. Es ist nicht das Tal des Todes. Es ist das Tal der Todesschatten. Und vor den Schatten muss man keine Angst haben. Von Schotten, von einem Wolf, von einem Hund, von einem Auto, der tut da nichts. Der Schotten macht absolut gar nichts. Auch wenn wir durch das tiefste Tal wandern, ist es ein Schotten. Wie kann das sein? Wie geht das? Was heißt das? Die Antwort findet sich im Psalm davor. Die Psalmen sind eigentlich ein Buch, das zusammenhängt. Da habe ich jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber es erzählt eine Geschichte. Und weißt du, was im Psalm 22, Psalm davor steht? Da ist jemand, der nicht nur den Schatten erfahren hat, sondern da ist jemand, der wirklich den Tod und die kompletten Konsequenzen von dem erfahren hat. Der Psalm 22 fängt so an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kennst du das? Das sind die Worte, die Jesus zitiert am Kreuz. Und der Psalm beschreibt dann, was Jesus erlebt an diesem Kreuz. Und wie er getrennt ist von Gott. Das ist die Bedeutung von Tod. Die Bedeutung von Tod ist Trennung von Gott. Beginnt genau da. Psalm 23 ist möglich, weil Psalm 22 existiert. In anderen Worten, Gott kann dein guter Hirte sein, der dich durch diese Schatten führt, die in der Wirklichkeit keine Kraft haben, weil er selber den Tod erlebt hat. Weil er selber das auf sich genommen hat. Das ist das Evangelium. Weil wie sonst kann der Paulus dann später im Neuen Testament sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Du kannst mir nichts anhaben. Wie verrückt ist das? Tod ist schmerzvoll, oder? Tut doch weh, ist verletzt. Aber er sagt doch, du kannst mir nichts mehr anhaben. Weil in der großen Perspektive von Gottes ganzer Weisheit und unserem Leben hat er keine Kraft. Er hat keine Macht. Und deshalb ist es nur ein Schatten. Psalm 23 ist möglich, weil Psalm 22 passiert ist. Und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und da gibt es diese zwei Begriffe, Stecken und Stab. Ich gehe noch ganz kurz darauf ein. Das eine ist ein Stecken, ist ein kürzerer Stecken, der ist jetzt nicht da. Aber den verwendet der Hirte, um wilde Tiere oder so zu vertreiben. Um Feinde zu vertreiben. Und manchmal auch, um das Schaf ein bisschen wieder auf dem rechten Weg, wenn es irgendwo hinläuft, dann wirft er den kleinen Stecken. Es bedeutet Autorität. Es bedeutet Macht. Es bedeutet Sicherheit. Und dann auf der anderen Seite hast du den Stab, den Hirtenstab, den kennen wir alle. Der hat so ein bisschen so diesen Bogen, gell? Und das ist ein Bild für Führung, für Leiten. Manchmal sieht er, das Schaf geht darüber und dann nimmt er den mit dem Ende und nimmt das Schaf so ganz sachte und führt es wieder so richtig hin. Er leitet dieses Schaf. Und so macht dieser Hirte das in diesem Tal des Todesschatten. Er schaut, dass die Feinde nichts anhaben können. Und er schaut, dass du auf diesem Weg geleitet wirst. Und was war der Psalmist, was David dann sagt am Ende? Herr, das ist so ein Trost. Das ist wie ein Stein, der vom Herzen fällt. Ich verstehe nicht die Umstände, ich verstehe nicht dieses Tal, warum bin ich da drin, keine Ahnung, aber ich sehe diesen Stab und diesen Stecken und diesen Hirten und ich weiß einfach, er meint es gut mit mir. Ich werde nie vergessen, ein Gespräch, was ich gehabt habe, das ist jetzt, weiß ich nicht, 1,5 Jahre her, mit einer jungen Frau, nicht von der Gemeinde. Und wir haben ein bisschen allgemein über das Leben geredet, das Gespräch ist dann relativ tief geworden. Und die Frau hat mir erzählt einfach von Entscheidungen, die sie gemacht hat im Leben, wie sie jetzt gerade da gelandet ist, wo sie ist. Und ich habe ein bisschen mein Leben erzählt. Und die Frau war gerade an diesem Punkt, wo sie echt einfach Angst gehabt hat vor dieser Entscheidung, was sie macht. Sie hat nicht an Jesus geglaubt, Gott nicht gekannt. Aber sie hat kapiert, hey, wenn ich die Entscheidung mache, das führt mein Leben auf diesen Weg hin. Und ich habe keine Kontrolle, was wird dann passieren. Und wenn ich diese Entscheidung trifft, dann führt mein Leben in diese Richtung und ich weiß ja nicht, was dann passiert. Ist es die richtige Entscheidung? Mein Leben hängt davon ab. Und dann fragt sie mich, wie bist du damit umgegangen? Du hast ja ganz komische Entscheidungen getroffen. Einmal kurz ein Jahr nach Israel, dann Amerika, dann heiratest du Amerika. Wo hast du gewusst, dass das die richtigen Entscheidungen sind? Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, ich habe nicht immer gewusst, was die richtige Entscheidung ist. Aber ich habe gewusst, da gibt es einen, der steht da drüber. Und es hängt nicht am Ende von mir ab. Es ist nicht die ganze Last der Welt auf meinen Schultern, sondern die ist auf dem von dem Hirten. Das ist so ein Riesenstein. Das macht so frei. Das Gespräch werde ich nie vergessen. Das tröstet mich, er sagt Psalm 4. Und dann endet dieser Psalm mit diesen letzten zwei Versen, wo das Bild sich ein bisschen noch verändert. Da geht es auf einmal um ein Festmahl. Da heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Es wird Gott angeredet als du. Und du hast auf einmal, du bereitest vor mir einen Tisch, ein Festmahl. Und du schaust, dass es mir gut geht. Mein Becher fließt über, mein Haupt mit Öl gesalbt. Das hat man damals gemacht mit Gästen, wenn sie reinkommen sind, das, um Ehre zu erweisen. Gott ist wie jemand, der ein Festmahl vorbereitet hat. Und die Feinde schauen zu. Und ich weiß nicht, was du dir vorstellst, wer deine Feinde sind. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir eigentlich, habe ich keine Feinde. Also ich glaube zumindest, vielleicht denkst du da anders drüber. Das Wort Feind würde ich nicht verwenden. Ja? Also ich würde sagen, ja, es gibt Leute, die mag ich nicht so gern. Jeder von uns ist Leid. Wenn es die Auswahl habt zwischen diesen vier Personen, die Person, wenn es nicht unbedingt sein muss, gell? Aber Feind würde ich jetzt trotzdem nicht sagen. Also Feind ist schon ein bisschen extrem, oder? Welche Feinde haben wir dann überhaupt? Von was redet der da? Gell? Wenn du ein Schaf hier so bist, dann hast du definitiv zumindest einen Feind. Das ist ein Feind, das ist Satan. Die Bibel ist ganz klar darüber, dass es mehr gibt als diese Welt, mehr gibt als Gott, dass es andere Wesen gibt und dass es ein Wesen gibt, Satan, der das Interesse hat, dass du nicht in dieser Herde bist. Ganz klar, ganz nüchtern. Und dieser Feind, der kann nur zuschauen, wie dein Gott sich um dich sorgt. Im Altertum, wenn jemand dich eingeladen hat zum Essen, hat er nicht nur geschaut, dass das Essen gut ist, sondern währenddem solange du in diesem Haus warst, war er dafür verantwortlich für dein Leben. Da hat es war seine Verantwortung, wenn dir etwas passiert ist, hat er sich darum gesorgt. So der Gastgeber war verantwortlich. Und so sagt, das ist die Bedeutung von diesem Vers, was heißt, er bereitet ein Festmahl da und du bist sicher. Und Satan kann nur zuschauen. Das ist die alttestamentliche Version von Römer 8. Das heißt, nichts und niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes. Keine Größe, keine Macht, keine Finsternis, nichts. Wir können nur zuschauen, wie Gott deinen Becher einfüllt. Und dann Vers 6, das Ende. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das geht im Deutschen ein bisschen unter. Im Hebräischen ist das Wort nicht folgen, sondern es ist Radaf, es ist dieses Nachjagen, das macht der Feind. Als die Ägypter, die Israeliten nachgelaufen sind, haben sie Radaf, dann sind sie einer nachgesprintet, also verfolgt. Ein Feind verfolgt dich. Aber da verfolgt dich nicht der Feind. Der Feind kann nur zuschauen im Psalm 23. Was verfolgt dich? Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Spurgeon hat gesagt, das sind wie zwei Engel, wie zwei Bodyguards, die jedem Christen folgen. Egal, wo du hingehst, Bodyguards gehen immer mit. Gell? Dann schaust du rechts, schon wieder Güte, schon wieder Gnade. Gell? Und manchmal sehen wir das nicht, wenn wir in unserem Leben sind, denken wir uns, wo ist diese Güte und wo ist diese Gnade? Manchmal lässt Gott das zu, wenn wir in diesen Rückspiegel des Lebens reinschauen, wir merken, oh Gott, du warst doch echt gut mit mir. Ach Gott, du warst echt gnädig mit mir, das habe ich nicht verdient. Manchmal sehen wir das, wenn wir es vielleicht nicht in allen Situationen auf dieser Erde sehen. Aber Psalm 23 sagt, dass wenn du ein Schaf Gottes bist, folgen dir Güte und Gnade. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Da endet er. Diese Reise des Schafes ist vorbei. Und wo endet diese Reise? Sie endet im Haus des Herrn, im Tempel, in der Gegenwart Gottes. Das ist das Ziel, die Gegenwart Gottes. Das ist Ziel und dieser Psalm 23 ist wirklich das Evangelium. Es ist ein Bild von der ganzen Bibel. Es endet in dieser Gemeinschaft mit Gott. Weißt du, wie Psalm 24, ich habe vorher gesagt, die Psalme hängen zusammen. Weißt du, wie Psalm 24, was da das Thema ist? Da geht es darum, dass der Herr, dass Gott wiederkommt und sein Königreich aufgebaut wird. Das ist das Ziel. Da fragt im Psalm 24, Vers 3, fragt der Psalmist, wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte, das ist der Tempel, stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz. In anderen Worten, Herr Kana kann in diesem Tempel reinkommen. Aber Psalm 23 sagt er gerade, ich werde reinkommen in diesen Tempel. Und da sehen wir wieder, wie diese Psalme zusammenhängen. Psalm 23, 24 nur möglich ist wegen Psalm 22, wegen dem, was Jesus gemacht hat. Und dann endet der Psalm 24 mit dieser großen Proklamation und da möchte ich jetzt auch damit enden. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Unser König kommt. Und die Einladung vom Psalm 23 ist, schon jetzt ein Schaf zu werden. Du bist schon ein Schaf, aber jetzt ein Schaf seiner Herde zu werden. Da bist du nicht reingeboren, das passiert nicht automatisch. Und auch wenn du in dieser Herde bist, musst du immer wieder dich fragen, Herr, bin ich gerade bereit, diesem Hirten nachzufolgen? Das heißt nicht, dass alles gut wird, das hat der Psalm auch schon gesagt, es gibt diese Täler. Aber bin ich bereit, auf diesen Hirten zu schauen? Und da möchte ich dich ganz persönlich fragen, was ist dein Tal? Was ist deine Situation? Bist du in dieser Herde? Bist du Teil von dieser Herde Gottes oder ist das Ganze für dich, ja, ich finde das interessant und philosophisch ganz nett und so weiter, aber bist du wirklich im Besitz dieses Hirten? Hast du ihm schon mal gesagt, hey, komm in mein Leben und wenn du es noch nie gemacht hast, kannst du es heute machen. Einfach sagen, hey, ich möchte Teil deiner Herde werden. Ich glaube, dass du diesen Weg gemacht hast durch Jesus. Dann lade ihn ein, mach ihn zu deinem Herrn. Und wenn du in dieser Herde bist, dann frage ich dich, schaust du gerade auf deinen Hirten? Oder bist du gerade damit beschäftigt, irgendwie andere kleine Pfützen zu finden oder hast deinen Snack dabei? Vertraust du deinem Herrn, dass er dich führt, dass er es gut meint? Das ist die Einladung von diesem Psalm. Beten wir noch gemeinsam. Jesus Christus, du hast gesagt, du bist der gute Hirte. Meine Schafe kennen meine Stimme. Und Vater, wir bitten dich als Gemeinde und auch jeder von uns persönlich, dass wir deine Stimme hören in dieser Welt, wo so viele Stimmen sind. Dass wir uns darauf einlassen, auf dich zu schauen, auf diesen Hirten, dir nachzufolgen. Weil wir dich und deinen Charakter kennen und wissen, dass du es durch und durch gut mit uns meinst. Und so lass uns auf dieser Wanderung auf dieser Erde, auf der wir da vielleicht noch ein Jahr, vielleicht noch 10 Jahre, vielleicht noch 20, 30, 40, 70, wie lange auch immer noch sind. Lass uns Schafe sein, die dir nachfolgen, die dir vertrauen. Lass uns das erleben, von dem du da redest. Wie wir auch diesen Segen erfahren, auf diese vielerlei Weise. Darf man nur staunen dürfen, wenn wir in den Rückspiegel des Lebens reinschauen. Darf uns sagen dürfen, Herr, du warst echt gnädig mit uns. Herr, du hast es echt gut gemacht mit uns. Wir können nur Danke sagen für das, was du gemacht hast. Amen.